Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
8 Uhr, das ist heute Morgen und das sind unsere Themen. Leichter Vorteil für Mitt Romney. Der Favorit der US-Republikaner liegt nach dem Super Tuesday knapp vor seinem größten Rivalen Rick Santorum. Nach der Minarett-Initiative nun eine Initiative gegen Burkas. Ein rechtsgerichtetes Komitee will ein Vermummungsverbot, wenn nötig, an der Urne durchsetzen. Und wieder zurück in den schwarzen Zahlen. Der Basler Logistik- und Transportkonzern Panalpina hat im letzten Jahr wieder Gewinn gemacht. Guten Morgen. Im Studio begrüßen Sie Christina Scheidecker und Kurt Grünenfelder mit den Nachrichten.
Das Rennen der US-Republikaner um die Präsidentschaftskandidatur bleibt spannend. Favorit Mitt Romney gelang es auch am Super Tuesday nicht, seinen hartnäckigen Verfolger Rick Santorum abzuschütteln. Der ehemalige Gouverneur von Massachusetts, Romney, konnte nach der Auszählung von fast allen Stimmen 5 Staaten für sich gewinnen. Der erzkonservative Ex-Senator Santorum kann 3 Siege verzeichnen. Ex-Parlamentspräsident Newt Gingrich punktete lediglich in Georgia, will aber trotzdem im Rennen bleiben. Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im Februar gesunken, nachdem sie zuletzt während 4 Monaten gestiegen war. Im Februar waren noch gut 133.000 Arbeitslose gemeldet, 1.000 weniger als vor einem Monat und 10.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 3,4%. Der Konzerngewinn der Valiant Bank ist um über 4% auf fast 130 Millionen Franken gewachsen. Ein Grund für den Gewinn seien die Kundengelder, die sich ebenfalls um knapp 4% erhöht hätten, auf 17,5 Milliarden Franken, teilt Valiant mit. Zudem gibt die Bank bekannt, dass sie die Nachfolge im Verwaltungsrat plant. Der abtretende Postchef Jörg Bucher soll ins Gremium gewählt werden und dessen Vorsitz übernehmen. Der Logistik- und Transportkonzern Panalpina ist im vergangenen Jahr wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Den Gewinn gibt Panalpina mit über 150 Millionen Franken an. 2010 hatte der Konzern noch einen Verlust von 25 Millionen zu verkraften. Der Umsatz ging im letzten Jahr allerdings rund 10% auf 6,5 Milliarden Franken zurück. In Libyen hat der Übergangsrat verschiedenen arabischen Ländern vorgeworfen, die Autonomiebestrebungen im Osten des Landes zu unterstützen. Der Präsident des Übergangsrates nannte die Länder nicht, beschuldigte sie aber, die Autonomiebewegung zu finanzieren. Stammesführer und Milizenkommandanten hatten gestern eine neue halbautonome Region ausgerufen. An den Feierlichkeiten in Benghazi nahmen laut Nachrichtenagenturen mehrere tausend Politiker und Führungspersonen teil. In den Eishockey-Playoff-Viertelfinals hat Kloten den SC Bern 3:0 bezwungen. Freiburg-Gotteron verlor gegen Lugano 2:4, Zug schlug Biel 4:3 nach Verlängerung, Tafos unterlag den ZSC Lions 1:2. Und in den Playout-Halbfinals schlug Genf Servette Rapperswil-Jona 4:3, Langnau gewann gegen Ambrì Piotta 4:3 nach Verlängerung. In der Fußball-Champions League haben sich Milan und Benfica Lissabon für die Viertelfinals qualifiziert. Arsenal schied trotz eines 3:0-Sieges gegen Milan aus und Benfica Lissabon bezwang Zenit St. Petersburg 2:0. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.759 Punkten mit einem Minus von 1,6%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.576 Punkten, minus 0,6%. Der Dollar wird zu 91,75 Rappen gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,59 bzw. zu einem Dollar 31,47. Das Wetter. Heute ist es zunächst meist sonnig. Am Nachmittag ziehen allmählich Wolken auf. Die Temperatur erreicht 11 Grad.
Super Tuesday in den USA. Das heißt, 10 Staaten wählen gleichzeitig ihren Favoriten für die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Dieser Super Tuesday ist viel spannender als erwartet, denn der Favorit Mitt Romney liegt nur ganz knapp vor seinem hartnäckigsten Verfolger Rick Santorum. Beat Soltermann.
Nicht alle republikanischen Präsidentschaftsanwärter haben gleich gut abgeschnitten, aber alle sehen sich selber als die großen Sieger des Super Tuesday. Beispiel Mitt Romney.
We're doing some counting. We're counting up the delegates for the convention and it looks good. And we're counting down the days until November and that looks even better.
Wir zählen die Delegierten und es schaut gut aus. Und wir zählen die Tage bis zu den Wahlen im November und das sieht sogar noch besser aus. Gewonnen hat Romney Vermont, Massachusetts, Virginia und Idaho. Das wichtige Ohio geht ebenfalls an Romney, wenn auch äußerst knapp. Er verfügt nun über mehr als 2,5 so viele Delegiertenstimmen wie sein ärgster Widersacher Rick Santorum. Dieser siegte in Tennessee, Oklahoma und North Dakota. Er hofft, jetzt auch die ganze USA zu gewinnen.
We have won in the West, the Midwest and the South and we're ready to win across this country.
Bloß einen Sieg gab's für Newt Gingrich. Er machte erwartungsgemäß am meisten Stimmen in seinem Heimatstaat Georgia. Gingrich setzt nun auf die kommenden Vorwahlen in Alabama und Mississippi. Und er glaubt offenbar fest an Märchen.
There are lots of bunny rabbits that run through. I'm the tortoise. I just take one step at a time.
Im republikanischen Feld gäbe es viele Hasen, die rumrennen würden. Er sei die Schildkröte, die am Ende gewinne.
Soweit die aktuellen Resultate von diesem wichtigen Vorwahltag von Beat Soltermann in Washington. Und mit ihm bin ich jetzt auch verbunden. Lassen Sie uns diese Resultate etwas genauer einschätzen. Besonders im Fokus steht am Super Tuesday jeweils der Bundesstaat Ohio, denn traditionell heißt es, wer Präsident werden will, muss diesen Staat gewinnen. Nun hat Romney dort gegen Santorum gewonnen, aber nur sehr knapp. Beat Soltermann, was bedeutet das?
Mitt Romney würde sagen, das bedeutet, ich bin der richtige Kandidat, ich kann Ohio gewinnen. Und seine Konkurrenten würden sagen, ja, aber schau mal wie. Und da haben sie natürlich nicht ganz Unrecht, denn wer schon in den Vorwahlen so viel Mühe hat, diesen wichtigen sogenannten Swing State Ohio zu gewinnen, trotz des vielen Geldes, trotz der guten Organisation, der sollte sich Sorgen machen und sich die Frage stellen, ob das gut kommt, wenn es im Herbst dann ernst gilt im Duell mit Obama. Ich denke, diese Ohio-Wahl wird unter den Republikanern und natürlich auch in den Medien sicher noch viel zu reden geben.
Alles in allem hat sich mit diesem Super Tuesday im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur grundsätzlich etwas verändert?
Mitt Romney ist, denke ich, noch mehr in die Defensive geraten. Er hat zwar am meisten Staaten für sich entscheiden können, grundsätzlich und auch jetzt an diesem Super Tuesday. Und er hat auch zahlreiche Delegiertenstimmen gesammelt. Er hat auch deutlich mehr Delegiertenstimmen als alle anderen Kandidaten. Aber das ist nicht wirklich ein Exploit, den er benötigt hätte, um seine Konkurrenten abzuschütteln. Vor allem seinen derzeit ärgsten Widersacher Rick Santorum. Und andererseits muss man auch sagen, Santorum hat seine Chance nicht genutzt, um sich sozusagen als unausweichliche Alternative zu Romney zu positionieren. Von dem her hat sich grundsätzlich eigentlich nicht so viel verändert an diesem Super Tuesday.
Das Rennen bleibt also offen. Wie geht's denn jetzt weiter im Vorwahlkampf?
Wenn keiner der Kandidaten aufgibt, und danach sieht es derzeit nicht aus, geht das nun so weiter wie gehabt. Alle werden versuchen, möglichst effizient in den kommenden Monaten Delegiertenstimmen zu sammeln. 1144 braucht es für eine Nomination und bis jetzt sind noch nicht mal die Hälfte dieser Stimmen vergeben worden. Damit man hier sein Bild hat, rund 360 Stimmen hat Mitt Romney, der Favorit. 1144 braucht es, also es geht noch eine Weile. Rein objektiv betrachtet sollte es allerdings Mitt Romney am ehesten gelingen, auf diese 1144 Stimmen zu kommen.
Aus Washington die Informationen von Beat Soltermann. Und der Vorwahlkampf der Republikaner ist bei uns auch online ein Thema. Wenn Sie beispielsweise die Kandidaten nicht nur hören, sondern auch sehen wollen, finden Sie die Bilder dazu auf deres.ch. Frauen sollen sich in der Öffentlichkeit nicht mehr verhüllen, keine Burka mehr tragen dürfen. Das SVP-nahe Egerkinger Komitee, das schon hinter der Minarettsverbotsinitiative stand, hat eine Initiative angekündigt, die alle Formen der Verhüllung im öffentlichen Raum verbieten will. Das Komitee stellt sich damit gegen den Ständerat, der ein solches Vermummungsverbot Anfang Woche abgelehnt hatte. Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi.
Eine Hoffnung hat das Egerkinger-Komitee noch, dass das Vermummungsverbot im Parlament doch noch durchkommt. Eine hängige Initiative des Kantons Aargau. Wenn diese aber demnächst im Nationalrat auch noch scheitern sollte, dann könne man mit einer neuen Initiative seines Komitees rechnen, kündigt SVP-Nationalrat Walter Wobmann an. Eine Initiative gegen jegliche Art der Vermummung, insbesondere auch gegen die Burka. Denn
erstens gehört das nicht in unsere Breitengrade und zweitens kann natürlich auch sich ein Mann darunter verstecken, es können Attentate gemacht werden und so weiter. Darum wollen wir das in der Schweiz nicht.
Aus verschiedensten Gründen gegen eine solche Initiative stellt sich die Linke. Für den Berner SP-Ständerat Hans Stöckli ist sie völlig unnötig.
Weil einerseits die Anzahl der Burka-Fälle sehr beschränkt ist. Man spricht von maximal 150 Frauen, häufig Touristinnen.
Zudem könnten Kantone und Gemeinden heute schon gesetzlich regeln, dass im Kontakt mit Behörden oder an Demonstrationen alle Menschen erkennbar sein müssten. Auch der Bundesrat thematisiert in seinem jüngsten Geschäftsbericht eine eventuell anstehende Burka-Diskussion. Er warnt vor möglichen Reaktionen radikal-islamistischer Kreise. Für den Nachrichtendienst des Bundes besteht laut Sprecher Felix Endrich die Gefahr, dass
wenn wieder ein Thema, das mit Islamismus zu tun hat, in der Schweiz diskutiert wird, dass dann wieder Rückschlüsse gezogen werden könnten auf die Minarett-Initiative und dass die Schweiz als in Anführungszeichen islamfeindliches Land wieder zum Thema werden könnte.
Sagt Felix Endrich vom Nachrichtendienst des Bundes in heute Morgen um 8 Uhr und 11 Minuten. Nach Kühne und Nagel hat heute auch der zweite große Transport- und Logistikkonzern der Schweiz gute Zahlen präsentiert. Panalpina hat 2011 deutlich mehr verdient als im Jahr zuvor, trotz tieferem Umsatz. Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Panalpina konnte bei den Kosteneinsparungen machen und zum Teil auch höhere Preise durchsetzen. Nur das ist der Grund, dass der Gewinn höher ausgefallen ist. Denn beim Umsatz sieht es nicht so gut aus. Wie schon bei Kühne und Nagel hat auch bei Panalpina der starke Franken auf den Umsatz geschlagen. Bei Panalpina zusätzlich auf das Umsatzresultat gedrückt, haben allerdings auch die tieferen Frachtraten. Vor allem auf dem Wasser wurde im vergangenen Jahr weniger transportiert. Dies ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass der weltweite Wirtschaftsmotor etwas ins Stocken geraten ist. In einer globalisierten Wirtschaft, wo Rohstoffe und Teile per Container durch die ganze Welt verschifft werden, um anderswo zu Produkten zusammengesetzt zu werden, spürt die Transportwirtschaft als eine der ersten Branchen, wenn die Konjunktur nicht mehr ganz so rund läuft. Grund zur Klage haben aber weder Kühne und Nagel noch Panalpina. Beide Firmen konnten Marktanteile gewinnen, Panalpina in der Luftfracht, Kühne und Nagel auf dem Wasser. Und für 2012 sind beide Transport- und Logistikkonzerne zuversichtlich. Sie erwarten auch wieder ansteigende Frachtzahlen.
Sport jetzt. Gibt es noch Hoffnung für den FC Servet? Seit der Fußballclub letzte Woche seine Bilanz deponiert hat, wird in Genf fieberhaft nach einer Lösung gesucht. Doch das definitive Aus könnte trotzdem schon bald kommen, denn ab heute ist es an der Genfer Justiz. Sie muss entscheiden, ob über Servet der Konkurs verhängt wird. Gibt es denn noch Hoffnung auf eine Rettung in letzter Minute? Das habe ich Sportredaktor Marcel Melcher gefragt.
Eine solche Rettung ist noch machbar. Die zuständige Genfer Richterin hat die konkrete Möglichkeit, einen Konkursaufschub zu verhängen. Hierfür muss sie aber einen Weg dafür sehen und glauben, dass eine Rettung effektiv möglich ist. Es sind in den letzten Tagen in der Westschweiz Interessenten genannt worden, so unter anderem der ehemalige Präsident und Sponsor des Fußballclubs in Nyon. Es ist auch so, dass im Gegensatz zum gescheiterten Xamax Neuenburg in Genf kein Chaos herrscht. Servet funktioniert als Organisation, belegt gar Rang 5 in der Tabelle der Super League. Dass sich eine Möglichkeit abzeichnet, kann man zwar nicht direkt sagen, möglich und denkbar ist eine solche Lösung aber schon noch.
Konkursaufschub, sagen Sie, das tönt doch eher kurzfristig. Wie wahrscheinlich ist denn aber eine dauerhafte Rettung von Servet? Benötigt werden da ja Millionen.
Falls sich eine Investorengruppe findet, die gewillt ist, die derzeit benötigten rund 7 Millionen Franken für die noch laufende Saison aufzubringen, dürfte eine solche Gruppe auch den Atem haben, weiterzuziehen. Ich bin aber skeptisch. Ich denke nicht, dass in Genf die notwendigen Gelder in den paar Tagen seit der Bilanzdeponie aus dem Hut gezaubert werden können.
Angenommen, nach Xamax ginge nun auch Servet Konkurs, schon der zweite Club in der aktuellen Saison. Was hieße denn das für die Swiss Football League?
Es würde einen veritablen Scherbenhaufen für den restlichen Verlauf der Saison bedeuten. Pro Runde müssten wohl wegen Xamax und Servet meist 2 von 5 Spielen ausfallen. Keiner steigt ab und an der Spitze herrscht wegen des dominanten FC Basel ebenfalls Langeweile. Es wäre eine Saison zum Vergessen.
Sagt Sportredaktor Marcel Melcher. Das waren die Frühinformationen von heute Morgen am Mittwoch. Verantwortlich Thies Wachter, mein Name Christina Scheidegger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.